Herzlichen Glückwunsch, Jano.
Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Das hast du übrigens toll gespielt. Das wollte ich nur sagen. Also,
danke, das habe ich auf der Mundorgel praktisch gespielt. Das ist jetzt mein neues Instrument meiner Wahl. Und was könnte auch angemessener sein angesichts unseres 30-jährigen Folgenjubiläums?
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 30. Und vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind, die uns seit 30 Folgen ertragen, könnte man sagen. Oder uns treu sind, denen es so lange gefallen hat.
Ja. Ja, und du bist ja, was alterstechnisch, bist du von der 30 ja schon, die hast du ja schon weit
ja, also ich, du bist ja praktisch. Ich erinnere mich noch an meinen 30. Geburtstag, dass die 70er waren ein wildes Jahrzehnt.
Ja, richtig. Genauso alt sind wir jetzt praktisch geworden, 30 Folgen. Weißt du noch, was das Thema von Folge 3 war?
Oh, von Folge 3? Das war die Quentin Tarantino-Folge. Nein, das stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht.
Folge 3 waren Kinderfilme?
Ja, das.
Oder es war
Guilty Pleasure.
Das kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht mehr sagen.
Ich glaube, es war tatsächlich Kindheitsfilme. Das denke ich auch. Pipi Lauchstrumpf war das, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja.
Und das Gute ist, das ist ja heutzutage in dieser hochtechnologisierten Welt gar kein Problem mehr nachzugucken. Es ist The Disaster Lauch. Es war also tatsächlich die Guilty Pleasure Folge. Ach oder so. Nee, Folge mit schlechten Filmen, das war's, ja, ne?
War das die legendäre Folge, in der du Pain and Gain abgehatet hast?
War das die? Die hast du mir irgendwann mal relativ schnell aufgegeben. Das kann gut sein, dass es das war. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Nee, ja, ich glaube, das war eher im November tatsächlich.
Okay, es war schon dunklere Jahreszeit. Ja, das ist übrigens toll, dass du trotz dieses moralischen Niederschlags, den ich dir aufgedrückt habe, trotzdem weitere 26 Folgen mit mir aufgenommen hast. Das war toll.
Und ja, das hat.
Du hattest ja auch zeitlich zu revanchieren irgendwann.
Ja, richtig, richtig. Mit einer Frau mit 9,5 Fingern oder so.
Traumfrau mit 9 Fingern.
Ja, Traumfrau mit 9 Fingern, ja genau. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder auf Schmusekurs nach dem letzten Quiz-Debakel. Für wen könnt ihr herausfinden, wenn ihr das Quiz hört? Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber wir haben bei dieser Gelegenheit können wir, weil jetzt ja 30 Folgen, das ist ja schon eine gemeinsame Geschichte, die wir miteinander und auch wir mit den Zuhörerinnen und Zuhörern vor den Lauschern praktisch geschrieben haben. Und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, unser neues Jingle vorzustellen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, ach, diese tollen Jingles, die diese beiden Spackos da immer machen. Die sind ja so lustig. Aber zu dieser einen Kategorie, da gab es bisher immer noch gar keinen Jingle. Das ist ja komisch. So denkt ihr wahrscheinlich. Wahrscheinlich könnt ihr deswegen nicht schlafen, so stelle ich mir das vor. In meiner großen Bescheidenheit. Und jetzt haben wir endlich einen Jingle für unsere Kategorie Lauch History. Und deswegen hört doch mal rein. History. Ja, das ist unser neues Jingle, Proudly Present, aber wir haben da eigentlich gar nichts zugetan. Das hat uns tatsächlich eine Freundin von mir, Fee, komponiert und gemacht. Und da sind wir richtig dankbar für. Das ist ein richtig cooles Jingle. Vielen, vielen Dank. Und stalkt Fee ruhig mal auf Instagram. Sie ist auch noch in der Netflix-Serie Sing On zu sehen. Also das ist eine richtige Berühmtheit im Gegensatz zu uns beiden. Genau. Vielen Dank nochmal.
Danke. Das ist sehr cool, muss ich sagen.
Und Jano, bevor wir jetzt hier mit der Folge richtig loslegen, lass uns doch einfach mal einmal nochmal anstoßen. Ich hoffe, du hast ein Getränk deines Vertrauens da. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 30 Folgen.
Ja, eben. Machen wir doch als nächstes erstmal die 40 voll. Ich freue mich. Und Prost.
Oh, das ist ein roter Ausschlag hier. Ja, das regeln wir nachher runter.
Du hast ja auch Absinth jetzt dabei, ne?
Was habe ich?
Du hast ja auch Absinth jetzt, ne?
Ja,
wir hatten jetzt noch gesagt, dass wir uns in der 30. Folge richtig einen hinter die Binde kippen zum Jubiläum und dann betrunken moderieren.
Das wäre eigentlich mal ganz witzig. Apropos betrunken moderieren. Nein, Quatsch, das ist keine gute Überleitung. Wir haben heute auch noch einen vollkommen nüchternen und wundervollen Gast dabei. Willst du den mal vorstellen, Jano?
Ich denke, der kann sich selber vorstellen. Hier, wir präsentieren.
Hallo, ich bin der Jonas.
Hallo, Jonas.
Einigen könnte die Stimme sogar bekannt vorkommen, wenn sie aus dem Osnabrücker Raum kommen.
Ja, stimmt. Radio Osnabrück. War es Radio Osnabrück, ja, ne?
Beim US-Radio 104,8.
Ja, das ist es.
Radiomoderator ist heute mal hier, also jemand, der wirklich vom Fach ist.
Ja, richtig.
Also nicht sowas wie wir. Jonas wird sich später, glaube ich, nochmal einschalten und uns nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Moralisch natürlich auf den Zahn fühlen.
Ist klar, ja. Also, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ach doch, nein, natürlich. Wir fangen mit unserer ersten Kategorie an.
Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
Und zunächst gehört natürlich erstmal Jonas auch das Wort. Jonas, was ist denn der letzte Film, den du gesehen hast und den du richtig gut fandest?
Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist auch der, den ich richtig gut fand. Das ist der Tenet-Film gewesen. Ah. Aber ich weiß, dass ich den noch mindestens 4-mal gucken muss, um ihn zu verstehen. Ich habe versucht, ihn mir von Jano erklären zu lassen, aber ich habe da immer noch diverse Lücken, um diesen Film zu verstehen.
Ja, sprich total. Nicht gegen den Film, sondern gegen mich.
Das spricht für den Film.
Also nicht eingeweihte Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich denken, oh, die laden sich jetzt jedes Mal in ihren Podcast jemanden ein, der Tenet nochmal empfiehlt, weil sie selber nicht mehr 500 Mal sagen wollen, wie geil sie diesen Film finden. Aber es war jetzt tatsächlich clever, nicht abgesprochen. Ne? Und dass Benny den bei der letzten Folge sehr gelobt hat, auch das war nicht abgesprochen. Liebe Leute, das ist vielleicht einfach auch mal ein Aufruf an euch, den nochmal zu gucken und vielleicht auch nochmal ein zweites Mal zu gucken und diesen Film vielleicht noch über die 350 Millionen Euro Marke zu helfen. Ja, mehr bleibt uns dazu nicht zu sagen. Jetzt darfst du, Jano, mal sagen, was du so in letzter Zeit geguckt hast.
Ja, ich finde, es läuft ja im Moment im Kino, es gibt ja weniger Neustarts als üblich, mittlerweile ist es allerdings so üblich, könnte man auch sagen. Ja. Und ich bin das letzte Mal, als ich im Kino war, da bin ich ins Kino gegangen, weil ich Lust auf Kino hatte und bin hingegangen und habe gedacht, du gehst einfach mal hin, guckst, was so gerade läuft. Und es gibt ja immer so Zeitfenster, wo immer die neuen Filme anfangen dann, uhrzeittechnisch. Und dann habe ich gedacht, ich gucke das, was mich am meisten anspricht in dem Moment und dann habe ich tatsächlich den letzten oder neuesten X-Men geguckt, The New Mutants.
Ah ja.
Ja, der hat mich in dem Moment am meisten angesprochen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ist jetzt kein Film, den ich jemandem empfehlen würde. Ist für einen X-Men-Film sehr ungewöhnlich. Ist irgendwie cool. Ist eine Mischung aus The Breakfast Club und einem Horrorfilm. Also ist so ein Coming-of-Age- Horrorfilm eigentlich eher, hat gar nicht so viel jetzt mit X-Men oder Mutanten zu tun, ist aber auch nicht so überragend, ist dann doch sehr, sehr mittelmäßig. Ich hatte Schlimmeres erwartet, nach der Vorgeschichte von dem Film, aber gut. Tenet hat mir deutlich besser gefallen. Lassen wir es dabei. Ich hoffe, du hast was Besseres geguckt in letzter Zeit.
Gibt es irgendwas, was du an dem Film gut fandest? Also besser als erwartet?
Ja, ich fand an New Mutants besser als erwartet. Naja, meine Erwartungen waren sehr gering. Ich fand die schauspielerischen Leistungen deutlich besser, als ich gedacht habe. Und so dieses Coming-of-Age-Ding fand ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Muss ich sagen. Das war, das ist die Hälfte des Films, die ich weiterempfehlen würde. Den Rest eher nicht so. Der Film weiß nicht so genau, was er eigentlich sein möchte. Alle 5 Jugendlichen sind so mehr oder weniger die Hauptrollen. Ja, ich glaube, ein lustiger Fun-Fact ist ja auch, dass die ganz viele Nachdrehs machen wollten, weil das ist wohl auch so üblich. Das konnten die aber nicht machen, weil der so lange verschoben wurde, dass die halt, also ich meine, die waren ja alle Teenager.
Ach so.
Zu alt gewesen.
Ach ja, spannend.
Und konnten
ja
deswegen keine Nachdrehs machen.
Hat den Film wahrscheinlich auch nicht gerade gut getan. Aber gut, ich habe auch einen Film gesehen, da würde ich aber nicht sagen, dass er, also du hast jetzt auch gerade deinen gesagt, den du nicht ganz so toll fandest. Ich mache das auch mal, dann hat man das gleich weg. Obwohl ich das mit einer gewissen Einschränkung machen muss. Den Film, den ich gesehen habe und wo ich das letzte Mal wirklich, also da musste ich mehrmals durchschnaufen, während ich diesen Film geguckt habe, der ist der Netflix-Film I'm Thinking of Ending Things. Von Charlie Kaufman, oder Kaufman, das möchte ich gleich mal einmal kurz einordnen, denn der Film ist fernab von schlecht. Also der Film ist in keinster Weise schlecht, es ist, würde ich sogar sagen, ein guter Film. Aber er ist maximal anstrengend.
Was heißt anstrengend?
Ja, der Film hat keine klassische Handlung, das gleich mal vorweg. 90% des Films spielen in einem Auto und ein Pärchen unterhält sich, aber während die sich unterhalten, hat man oft das Gefühl, die reden aneinander vorbei, und zwar nicht, weil Beziehungen halt so sind, dass man aneinander manchmal auch vorbeiredet, sondern weil irgendwas irgendwie abseitig Schizophrenes im Hintergrund abgeht. Also dieser Film ist in gewisser Weise wie so eine Psychoanalyse. Also wenn man eine Psychoanalyse sich von innen angucken würde. So ist also ungefähr der Film. Und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ich habe wirklich zweimal unwillkürlich, ohne es zu wollen, ich war ganz alleine, habe ich geschnauft, weil ich echt angestrengt war von den immer wieder wechselnden Themen, den plötzlich wechselnden Kostümen. Also der ist wirklich so, als wäre man in einem Fiebertraum, kann man so sagen. Und da hatte ich irgendwie an so einem Donnerstagabend, da war ich irgendwie nicht offen für. Also wahrscheinlich tut das dem Film nicht gut, dass ich den in so einer Verfassung geguckt habe. Aber gut, ich war nun mal, hatte einen langen Arbeitstag und habe dann diesen Film geguckt und dachte, auch jetzt ein schönes Drama, was auch vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken aufgibt. Aber am Ende war es dann doch eigentlich die, ja sagen wir mal, experimentelle Keule, die mich dann so ein bisschen abgeschreckt hat. Ja. Genau, also das ist eigentlich eher eine Empfehlung an alle, die diesen Film gucken wollen, den mit der richtigen Erwartungshaltung zu gucken.
Ja, kennst du noch andere Charlie Kaufman-Filme oder war das der erste von dem?
Ich habe Anomalisa geguckt. Das ist ein animierter Film, so mit Stop-Motion-Animation, glaube ich aus 2014, 2015. Der hat sogar den Oscar für den besten Animationsfilm, glaube ich, gewonnen. Den fand ich wesentlich besser, obwohl auch der sehr, sehr weird ist. Aber den mochte ich auch. Den mochte ich, im Unterschied zu dem jetzt. Ja. Aber jetzt zu den schönen Dingen. Hast du auch was Schönes geguckt, Jano?
Ja, ich zugegebenermaßen war das aber nichts Neues. Das war ein Film, den ich schon öfter geguckt habe und trotzdem immer noch, ich würde ihn auch direkt nochmal gucken, habe nochmal Indiana Jones geguckt. Kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen.
Ah ja, die ganze Reihe, oder wie?
Nee, stimmt. Den letzten, Indiana Jones.
Du hast es ja irgendwann vor ein paar Folgen schon mal erzählt, dass du eingeguckt hast.
Ja, da hatte ich den ersten geguckt. Jetzt habe ich den letzten nochmal geguckt und ich sag mal, ich werde auch nochmal in diesem Podcast drüber sprechen, wenn wir bei dem entsprechenden Platz auf unserer Top 50 angekommen sind. Spoiler, ja. Der wird auf jeden Fall auftauchen. Ja, was soll ich sagen? Der Film ist für mich nicht nur Kindheit, der ist einfach der Filmliebe.
Ja.
Ist auch, also meiner Meinung nach, ist mein Lieblingsteil von den drei.
Jano, du meinst aber auch mit den, du hast den vierten geguckt, ne?
Ja, es gibt nur drei Indiana Jones Filme, viele wissen das ja gar nicht.
Ja, okay. Gut. Ja, das ist doch schön. Den gibt es, glaube ich, auch zu sehen auf Netflix, glaube ich, momentan.
Ja, also den kann ich jedem nur empfehlen. Also eigentlich alle drei Indiana Jones Filme kann ich nur empfehlen. Dieser komische, das eine ist ja so ein Fake-Film, Königreich des Kristallschädels, das ist ein Fake, nicht drauf reinfallen.
Ja, sehr gut. Danke für den Tipp. Mein High, also mein Highest High ist tatsächlich Der dritte Mann. Da will ich nur ganz kurz was zu sagen, weil ich noch einen Kinofilm empfehlen möchte. Highest High ist Der dritte Mann, und zwar nicht nur, weil Der dritte Mann ist ein Klassiker, er gilt in England als der beste englische Film, der je gemacht wurde. Ist von 1949, also sehr alt, von Carol Reed ist der Film. Und es spielt unter anderem Orson Welles mit, der ja selber dann ein sehr berühmter Schauspieler und Regisseur geworden ist daraufhin. Und der spielt im noch zerstörten Wien der Nachkriegszeit. Und ich war, als ich diesen Film geguckt habe, in Wien und habe ihn in Wien in einem Kino von 1907 geguckt. Und das war alleine schon geil. Der Film selber ist aber auch richtig gut. Ist ein klassischer Krimi letzten Endes. Also ein amerikanischer Autor kommt auf Anfrage seines Freundes, der in Wien wohnt, nach Wien. Und als er ankommt, bekommt er plötzlich die Info, dass sein Freund einen Tag vorher verstorben ist. Und das ist ihm aber alles nicht so geheuer und er fängt dann an zu ermitteln. Und ist ein sehr, sehr kurzweiliger, sehr, sehr cooler Krimi mit einem legendären Theme, das jeder kennt.
Wolltest du es jetzt vorsingen?
Das geht so. De, 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 de. Hat Jonas, hast du es erkannt?
Ja, natürlich.
Jetzt, und jetzt ehrlich auch?
Jein.
Okay, gut. Hört euch es einfach an. Es ist das Harry Lime Theme von Anton Karas. Hört es euch bei YouTube einfach an. Hat jeder schon mal gehört, ganz sicher. Also der ist auf jeden Fall auch immer zu empfehlen. Aber ich möchte gleich noch einen Kinofilm empfehlen, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, Jano, was du noch auf deiner Liste hast.
Ich habe ganz viel, was ich empfehlen möchte, aber ich überlasse dir das Feld. Ich möchte nicht jedes Mal 80 Filme empfehlen. Ich empfehle allen die 3 Indiana Jones Filme.
Das sind ja schon mal 3, das ist super. Die empfehle ich auch. Ich habe noch einen Film, der gerade im Kino angelaufen ist, und zwar heißt der Niemals, Selten, Manchmal, Immer.
Oh, ja.
Genau, den habe ich geguckt im Kino. Das ist ein Film, der sich tatsächlich mit der Abtreibungsthematik beschäftigt, vor allem natürlich im amerikanischen Kontext. Das ist ja da ein sehr großes Reizthema, obwohl das hier auch nicht anders wäre, glaube ich. Aber da ist es einfach präsenter, weil einfach auch der Evangelikalismus, glaube ich, in Amerika größer ist als hierzulande. Und ja, es geht um ein Mädchen, 17-jährige junge Frau, Autumn heißt sie. Und es geht darum, dass sie eben ja, ungewollt schwanger ist. Und es geht dann letzten Endes darum, wie sie versucht, ohne dass es ihre Eltern mitbekommen, ja, abzutreiben. Und dieser Film ist auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise gedreht. Also wen das Thema interessiert, dem lege ich das sehr ans Herzen. Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie die großen philosophischen Abhandlungen darüber gibt. Das bitte nicht erwarten. Es ist ein ganz, 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 ganz wortkarger Film. Es gibt, glaube ich, Dialoge gibt es extrem wenige. Also es gibt dann öfter mal Sachen, wo jemand irgendwie zum Beispiel ein Lied vorsingt bei so einer Schüler-Talentshow oder wo jemand eine Person etwas fragt und die Person dann antwortet. Aber wirkliche Dialoge gibt es in dem Film eigentlich nur am Anfang und am Ende. Und es ist teilweise minutenlang vollkommen still in dem Film. Und das hat was semi-dokumentarisches, wie dieser Film aufgemacht ist. Und gerade das macht es manchmal so verstörend und so krass. Aber das ist wirklich ein besonderer Film und das merkt man auch, wenn man den guckt. Also der sei auch jedem ans Herz gelegt. Es ist natürlich ein Film, der heftig ist, auch in Hinsicht auf das Thema. Es geht auch um sexuelle Gewalt in gewisser Weise, deswegen, aber es ist deswegen, könnte man auch sagen, ein wichtiger Film. Ja, also geht da ruhig mal ins Kino für.
Ja, ich finde sowieso, geht ruhig gerne wieder ins Kino. Theoretisch ist es egal, was ihr euch anguckt. Es wäre bestimmt schön, wenn die Kinos auch wieder Einnahmen generieren könnten.
Mhm. Ja, das wäre natürlich nochmal so ein eigenes Thema wert. Es sieht ja gerade nicht gut aus für viele Kinos. Es wurden wieder die ganzen großen Herbststarts wurden verschoben, dann doch jetzt. Dabei wird Tenet für lange Zeit der einzige Blockbuster auf weiter Flur bleiben.
Ja, eine der enttäuschendsten Sachen fand ich ja, dass Dune, auf den ich mich, also wir beide ja uns tierisch gefreut haben, der wurde jetzt vom Dezember auf Oktober nächstes Jahr verschoben. Ja. Das war noch so ein Film, wo ich wirklich seit der Ankündigung eigentlich drauf giere. Und jetzt muss man das praktisch noch ein ganzes Jahr länger gedulden. Das ist ziemlich hart. Aber gut, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und es gibt auch jetzt schon in der Welt sehr viele schöne Filme.
Es gibt auch im Kino gerade, also auch einen Film, den ich nur empfehlen kann, ist zum Beispiel der David Copperfield-Film, der momentan läuft. Habe ich auch gesehen, der ist ein super Film.
Ja.
Guckt einfach, es kommen auch ein paar ganz interessante deutsche Filme momentan raus. Also von daher Pelikan, Blut, auch der Film von Caroline Herfurth klingt so, als wäre eine Sichtung wert.
Wunderschön.
Wunderschön heißt der?
Ja.
Ah ja, ja, genau. Genau, und ansonsten gibt es natürlich mal Zeit, Klassiker nachzuholen, die ja teilweise auch gerade momentan wieder im Kino laufen und so. Also von daher unterstützt euer lokales Lichtspielhaus.
Deren Aufruf machen wir jede Folge, kann man eigentlich immer wiederholen. Da können wir auch mal so einen festen Jingle für machen eigentlich.
Ja, wollen wir an der Stelle vielleicht einmal doch vorab einschieben, das ist jetzt ein kleiner Überfall auf dich, Jano, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, haben wir ja noch eine kleine Sache anzukündigen oder zu einzuladen für alle Leute, die im Osnabrücker oder angrenzenden NRW-Raum wohnen.
Ja, also sagen wir mal alle, die hier im nordwestdeutschen Raum um Osnabrück oder Münsterland sind, gerne ins Kino gehen oder einfach das Kino unterstützen möchten. Wir sind ja eigentlich werbefrei. Wir sind ja, also wir sind käuflich, aber wir verkaufen uns immer den Höchstbietenden normalerweise. Jetzt machen wir das mal, dass wir, ich in unserem Namen möchte auch mal was empfehlen, wer hier aus der Region kommt. Ich weiß, dass einige Zuhörer das tun. Das unabhängige Filmfest Osnabrück startet demnächst wieder. Und zwar läuft es vom 21. bis 25. Oktober. Es ist ein Mittwoch, vom Mittwoch bis zum Sonntag. 21. bis 25. Oktober. Und es läuft auch, es ist eine, ja, ich nenne es mal Doppelveranstaltung. Es läuft sowohl vor Ort in den Kinos hier in der Stadt und online. Das heißt, ihr habt, wenn ihr jetzt sagt, ach, wir kommen gar nicht aus Osnabrück, nach Osnabrück ist es zu weit oder ich möchte nicht ins Kino, es gibt auch die Möglichkeit, die ausgewählte Filme davon online zu gucken. Insgesamt habt ihr nämlich die großartige Chance, erstmal Filme abseits des Mainstreams, also Filme, die keine Hollywood-Blockbuster sind, so wie wir sie hier mal besprechen, sondern Filme aus insgesamt, glaube ich, 37 verschiedenen Ländern.
Ja,
sind 58 Filme aus 37 Ländern, also eigentlich ist für jeden was dabei, es ist eine große Bandbreite beim Filmfest. Es sind Dokumentarfilme, Spielfilme und auch Kurzfilmreihen in 5 verschiedenen Kategorien. Also eigentlich braucht man gar nicht überlegen, ob man sagt, da ist ein Film für mich dabei. Guckt euch auf der filmfest-osnabrück.de Internetseite einfach mal das Programm an. Guckt, was für euch dabei ist, welcher Film euch am meisten interessiert. Und dann könnt ihr entweder euch Tickets im normalen Verkauf holen oder, was ich sehr cool finde, auf FFOS Plus, das ist ein Streaming-Portal.
Ja.
Es gibt es dieses Jahr die Möglichkeit, Filme zu streamen. 29 sind es, glaube ich, von denen, die da gezeigt werden. Für 7,50 Euro könnt ihr euch, kostet das, einen Film zu streamen. Oder wer sagt, yo, ich habe Bock, das ganze Wochenende Filme zu gucken. Oder da sind so viele bei, die mich interessieren. Für 50 Euro kann man praktisch eine Flatrate und dann kann man alle Filme da streamen, so viel man will.
Ach krass, ja.
Das ist... kann man natürlich überlegen, oh, ist ja auch gar nicht so wenig Geld und so. Erstmal ist es natürlich, lohnt es sich, weil die Filme toll sind und ihr unterstützt die lokale Kultur- und Filmbranche. Mit lokal, bei der Filmbranche meine ich jetzt nicht nur Osnabrück, sondern auch deutschlandweit und auch aus anderen Ländern. Das sind alles Filme, die sowieso Probleme haben, in dieser Zeit irgendwie Geld zu generieren. Die brauchen diese Unterstützung und die haben sie auch verdient. In diesem Sinne, nutzt die Gelegenheit, dass ist eine der Kulturveranstaltungen, die stattfinden kann. Auch das ist ja in diesen Zeiten eine besondere Erwähnung wert und erst recht deswegen unterstützenswert.
Auf jeden Fall.
21. bis 25. Oktober, unabhängiges Filmfest Osnabrück.
Wir haben ja in den letzten Jahren öfter haben wir öfter Filme genossen oder selber auch mal manche anmoderiert. Das war ziemlich toll und ich freue mich da auch schon drauf. Ich freue mich tatsächlich auch, dass es auch eine Online-Version gibt. Und das finde ich richtigen Luxus. Also wir haben da einige, auch goldene Lauch prämierte Meisterwerke gesehen.
Ja, also da sind in den letzten Jahren immer wieder Filme bei gewesen, die beim goldenen Lauch bei uns beiden dann abgeräumt haben. Also ich habe da einige der coolsten Filme der letzten Jahre bei mir, habe ich auf dem Filmfest entdeckt. Also es lohnt sich. Man muss einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, sage ich mal. Auch wir reden ja viel über Mainstream-Filme oder amerikanische Filme. Da kann man auf jeden Fall seinen Horizont erweitern, das ist toll.
Das war bei mir auch
so, also da ist auch was zum Lachen dabei, ist nicht nur ernste Sachen.
Das war bei mir aber auf jeden Fall am Anfang auch so, dass es ein bisschen Überwindung gekostet hat, weil man einfach so eine andere Sehgewohnheit hat, aber wenn man es dann einmal versucht hat, dann hat es sich direkt gelohnt, also von daher, ja. Genau. Damit sind wir jetzt bei unserer neuen Kategorie, nicht neuen Kategorie, sondern unserer persönlichen, ja oftmals Lieblingskategorie.
5 Fragen für ein Halleluja.
Und da habt diesmal ihr ein paar Fragen eingesandt aus dem World Wide Web. Aber wir haben ja auch eine physische Gestalt gerade neben uns sitzen. Deswegen, Jonas, du hast auch 2 Fragen für uns.
Ja, ich habe euch auch noch zwei Fragen mitgebracht. Soll ich direkt losschießen?
Ja, schieß los.
Lukas, mit welcher DVD aus deinem DVD-Regal dürfte Jano Frisbee spielen?
was viele nicht wissen, die jetzt nur den goldenen Lauch hören und mich persönlich sonst nicht kennen, ich bin unter die eBay-Verkäufer gegangen vor einiger Zeit und habe mir da durchaus den Ruf eines, ja sagen wir mal, Pfennigfuchsers ergattert. Was ich allerdings nicht loswerden konnte, waren ein paar Filme, die ich irgendwo mal auf dem Flohmarkt gesammelt abgestaubt habe. Stimmt gar nicht. Jetzt kommt es noch viel besser. Das sind Filme, die Jano mir mal geschenkt hat, weil er sie nicht mehr losgeworden ist. Ja?
Und hey, einer du willst Geschenke Filme, kaputt machen?
Einer dieser Filme ist Transformers von Michael Bay. Und dieser fantastische Film, mit dem dürfte Jano gerne Frisbee spielen. Jetzt nicht, weil der erste Transformers so schlecht wäre. Der ist fernab von gut, aber er ist jetzt auch keine absolute Katastrophe. Aber Michael Bay persönlich als Regisseur ist für mich schon eine sehr große Katastrophe. Und deswegen stellvertretend dafür diesen Film, den ich nicht mehr loswerde, obwohl, und Jano hat ihn auch schon nicht losgeworden. Damit dürfte man gerne mal so eine, ja, so Ultimate Frisbee oder vielleicht auch Spikeball irgendwie draußen spielen und dann ist er endlich weg, weil ich schmeiße so ungern Sachen weg.
Aber dann würde ich für Jano die Frage nochmal leicht variieren. Jano, mit welcher DVD, die Lukas dir geschenkt hat, würdest du gerne Frisbee spielen?
Das ist ganz einfach. Ich hatte ja das große Glück oder die große Ehre, irgendwann mal bestraft zu werden von Lukas. Und Lukas hat mir sogar auf Blu-ray Traumfrau mit 9 Fingern geschenkt. Und die eignet sich erstmal sehr gut, weil ich sie eigentlich nicht mehr gucken möchte. Und so eine Blu-ray-Hülle ist ja ein bisschen schmaler, ein bisschen flacher, damit kann man viel besser Frisbee spielen. Die fliegt viel weiter. Also stimmt, da bin ich mir sicher. Damit würde ich zur WM fahren.
Die ist auch kompakter gepackt. Also weil so eine DVD hat schon relativ viel Lufteinschluss. Ja. Das ist dann immer nicht so gut.
So eine Blu-ray ist auch sehr aerodynamisch. Also das ist top. Danke, Lukas, nochmal für die Blu-ray.
Okay. Du hast aber noch eine, ne, Jonas?
Ich habe noch eine Nachfrage zum Frisbee-Spielen. Würdet ihr mit Hülle oder ohne Hülle werfen?
Mit. Die Hülle will ich nicht behalten. Die ist noch hässlicher als der Film.
Ja, das sehe ich auch so.
Okay, dann hole ich mal die zweite Frage aus dem Gepäck. Jano, welcher Film ist deiner Meinung nach empfehlenswert, obwohl er keine sinnvolle Handlung hat?
Top Gun. Ich frage mich bei Top Gun immer, ich finde den ja geil, das ist ein Guilty Pleasure. Irgendwas hat der ist auf verschiedene Weisen faszinierend, ehrlich gesagt. Ja. Aber man fragt sich immer, was ist jetzt eigentlich genau die Handlung des Films? Ich finde, die Handlung ist sehr, wenn, dann dürftig. Andererseits gilt das gleiche auch für sämtliche Transformers-Filme. Ja, ich weiß nicht, ja. Lukas, fällt dir noch was anderes ein?
Ja, ich hätte Mad Max Fury Road genommen. Das wird ihm ja oft vorgeworfen von Kritikern, dass der keine aussagekräftige Handlung hätte, sondern eigentlich nur geile Action zeigen will und ansonsten nicht viel damit irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte. Aber das ist nicht Style over Substance, das ist Style as Substance. Ja,
ja ich finde, die Handlung von Mad Max Fury Road wird oftmals unterschätzt. Aber ja, ist eine gute Antwort eigentlich.
Ja, der ist auch natürlich haben alle Filme, also viele Filme haben in gewisser Weise ja eine Handlung, auch wenn sie nicht so klassisch ist. Aber bei Mad Max und auch bei Top Gun gibt es eine klassische Handlung mit Figuren. Es gibt ja auch ganz andere Filme. Es gibt da zum Beispiel sowas wie Valhalla Rising oder, was habe ich hier, diesen I'm Thinking of Ending Things, ja. Also die haben keine klassische Handlung mehr, weil das eher so traumartige, oder Mandy mit Nicolas Cage, ein fantastischer Film, der auch keine wirkliche Handlung hat oder nicht mehr Handlung, als man in einem Satz zusammenfassen könnte.
Ja. Stimmt.
Aber Mandy ist auch ein toller Film. Gut. Danke, Jonas.
Danke, Jonas. Das hast du toll dir überlegt.
Sehr gerne.
Wir haben noch eine Frage von Madeleine. Und zwar, welcher Film ist der perfekte für einen verregneten Samstagnachmittag im Oktober?
Ja, die Frage ist ja auch, unterscheidet sich ein Samstagnachmittag im Oktober, unterscheidet sich ja von einem im Dezember oder so, nur insofern, dass es ein bisschen später dunkel wird, aber ich würde trotzdem Feld der Träume sagen, aber da ich immer Feld der Träume sage, würde ich jetzt Stand By Me sagen.
Warum Stand By Me?
Naja, ich gehe einfach mal davon aus, dass man auf den Samstagnachmittag frei hat. Mhm. Das heißt, zu Hause auf dem Sofa sitzen kann und nicht irgendwie danach einen Termin hat oder davor irgendwie 10 Stunden gearbeitet hat. Im Oktober regnet es für gewöhnlich draußen. Das heißt, man macht es sich gemütlich, möchte aber vom Sommer träumen und möchte so ein bisschen sich wegträumen. Ja. Und wer möchte nicht von so einem Sommerferienausflug träumen, als er 12 war, also von daher.
Ja, ja.
Der tut auch nicht weh, der Film.
Ja, das stimmt. Außer die Szene mit den Blutegeln, die tut mir immer schon ein bisschen weh.
Ja, stimmt. Ja. Welchen würdest du denn empfehlen?
Was hast du gesagt?
Welchen würdest du denn empfehlen?
Ich würde David Copperfield empfehlen. Den habe ich ja gerade schon einmal angeteased. Der ist hinten raus zwar dramatisch, aber es ist schon eher ein klassischer Feel-Good-Film im Genre Dramedy, wenn man so will, oder Dramödie, wie Jano immer sagt. der läuft gerade noch im Kino. Es geht nicht um den Magier David Copperfield. Das habe ich, als ich das erste Mal den Titel gehört habe, gedacht. Der Magier David Copperfield aus dem 20. Jahrhundert hat sich nach einer Romanfigur von Charles Dickens benannt. Und um die geht es. Der läuft unter dem fantastischen deutschen Titel David Copperfield, einmal Reichtum und zurück. Und es geht um eben jenen David Copperfield, einen jungen Mann, der ganz toll aufwächst, bis dann plötzlich seine Mutter einen neuen Ehemann hat, der ganz schlimm ist. Ganz klassische alte Schule mit Rohrstock, wenn man nicht richtig pariert, beim Lernen von Latein oder so und sowas. Und deswegen muss er leider von zu Hause weg und wird dann in einige Abenteuer verstrickt. Und es ist ein sehr sympathisches, sehr lustiges, ulkiges und rasantes Biopic. Genau. Toller Film. Also der macht Spaß und da ist aber auch zum Wohlfühlen.
Ist also in dem Sinne noch eine Kinoempfehlung?
Ja, richtig. Also man kann sich praktisch mit dem Regenschirm oder mit dem Bus ins Kino fahren, sich da dann einkuscheln und dann kann man da einfach am besten gleich bleiben und ein paar mehr Filme gucken, weil es ja so schön kuschelig da ist. Nächste Frage. Ich habe noch hier eine von Benny, unserem Quizmaster.
Von dem werde ich ganz besonders gerne gefragt.
Ja, und zwar, wie es sich für Benny gehört, hat er natürlich zwei sehr abseitige Fragen genommen. Die eine ist, bei welcher Szene wird dir wirklich übel?
Was das finde ich richtig schwierig, mich auf eine Szene festzulegen. Aber ich finde immer ganz eklig so Szenen, wo irgendwie was Gehirn rausgerissen wird oder so. Sehr splatterige körperliche Gewalt finde ich eklig. Und die Szene, die mir als erstes eingefallen ist, ist diese, die finde ich aber mittlerweile faszinierend, die Chestbuster-Szene aus dem ersten Alien-Film.
Mhm. Stimmt, ja.
Die fand ich beim ersten Mal sehr, sehr übel, weil der Alien auch so langsam da so rausgesplattert kommt. Ja, das fand ich schon krass. Es gibt aber noch viele andere Splatter-Szenen, die ich sehr eklig finde, muss ich sagen.
Okay, ja. Das fand ich früher auch immer krass. Jetzt inzwischen finde ich Splatter nicht mehr. Also es gibt natürlich immer noch Splatter-Elemente, die ich schlimm finde, aber nicht mehr so im großen Stil. Früher als Teenager schon total. Inzwischen bin ich eher so, was mich echt tatsächlich abstößt, ist schon alles, was mit Messern zu tun hat. Also wenn jemand mit Messern jemanden schneidet, dann fühle ich das immer irgendwie selber, dann knirscht es mir immer in den Zähnen. Aber was ich echt nicht ab kann, ist sowas mit Fäkalien, ey. Also die Szene aus Trainspotting, aber nicht die mit der Toilette, die ist ja so berühmt, aber die ist so artifiziell gemacht, dass ich da irgendwie drüber hinwegsehen kann. Aber es gibt diese Szene, wo dieser Kumpel nochmal von ihm?
Spud.
Spud, genau. Der ist bei seiner, irgendwie bei einer Affäre zu Hause und der hat sich irgendwie voll gesoffen und Drogen genommen am Abend davor und hat sich dann im Schlaf... wir sagen es einfach so, wie es ist, er hat sich eingekackt. Und dann versucht er, das am nächsten Tag zu entsorgen. Und das finde ich echt widerlich, ey. Da wird mir echt übel. Also da kann ich kaum hingucken. Aber man kann ja auch nicht weggucken, weil man stellt es sich dann ja vor. Also von daher. Ja, danke für diese tolle Frage, Benny.
Ja, also ich finde es toll. Benny appelliert immer an unsere niederen Instinkte.
Ja, nächster niederer Instinkt. Benny appelliert auch an unsere Libido, denn er fragt als nächstes, welche erotische Szene bringt dich in Wallung?
Ja, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ist ganz klar bei mir.
Dann fang du an. Bei mir
ja, war es die Szene, klar, wo Frodo und Sam sich wieder vertragen. Da muss ich immer an dich denken, Lukas.
Du meinst, wo sie sagen, was sagen sie denn da nochmal?
Ja, ganz am Ende. Erst ist es ja so, dass Frodo Sam wegschickt, weil er von Gollum ja so verarscht wird. Ja, genau. Und am Ende ist es ja dann so, ich kann nicht den Ring tragen, aber ich kann dich tragen. Und am Ende liegen sie ja zusammen auf dem Stein. Und dann sagt Frodo, ich weiß nicht mehr, wie Gras schmeckt. Ich weiß nicht mehr, wie Erdbeeren schmecken. Ja. Ja. Oder wie Gras riecht.
Nee, doch, das kann ich verstehen. Einfach, weil es auch so an unsere Freundschaft oder mehr erinnert.
Ja, das ist genau das Gleiche, dass man sich bei Sam und Frodo so die ganze Trilogie lang fragt, ist das Freundschaft oder mehr?
Ja, richtig. Das habe ich natürlich auch erst gehabt. Jetzt habe ich was anderes genommen. Einfach mal kurz außer Lameng. Und zwar sind das die Tanzvideos von Jano. Die sind noch unveröffentlicht bisher. Aber es gibt so mehrere Dubstep-artige Zusammenschnitte von Janos Dance-Moves und die bringen mich immer in Wallung. Für einen ernsten Tipp, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich in Wallung bringt, aber Erotik ist ja durchaus ein Vollzug des menschlichen Lebens und deswegen natürlich auch Thema im Film und Serie. Ich empfehle hier an dieser Stelle einfach nochmal die Serie Fleabag. Und zwar nicht nur, weil sie selber eventuell erotische Szenen enthält, sondern weil sie sich auch gleichzeitig damit auseinandersetzt. Also es geht auch darum und es geht auch darum, was daran vielleicht auch manchmal problematisch sein kann. Also es ist nicht nur manchmal vielleicht etwas, sagen wir, erregend zu gucken, sondern es beschäftigt sich auch mit dem Gefühl in der Tiefe. Mehr kann ich dazu darüber jetzt nicht sagen.
Ja, das ist eine sehr schöne, auch eine ernste Antwort.
Hä, die erste war auch ernst. Seine Tanzvideos sind ganz große
Kunst. Ja, toll, zwei ernste Antworten auf eine Frage, das ist gut.
Ja. Okay, wir haben hier noch ein paar. Eine kann ich ganz schnell beantworten, aber du brauchst dafür wahrscheinlich ein bisschen länger. Ein gewisser Herr Dörne hat uns gefragt, welcher Sportler braucht unbedingt ein Biopic? Ich schieße einfach mal ganz kurz voraus. Ich bin jetzt unter uns beiden der nicht so Sport-Cook-Begeisterte wie du.
Ja.
Aber ich würde gerne mal ein Biopic, also es gibt ja über so politisch wertvolle Sportler, gibt es ja schon ganz viele Biopics. Ich würde aber gerne mal so ein Biopic sehen über jemanden, der eine Sportart erfunden hat. Und zwar über den Erfinder des Eishockeys, wo ich jetzt gar nicht weiß, wer das ist, aber das würde mich interessieren, weil ich finde Eishockey eine coole Sportart zu gucken und tatsächlich wird mich da so eine Origin-Story des Eishockeys, die würde mich interessieren.
Okay, krass, das ist finde ich super interessant, die würde ich auch gerne gucken, weil ich darüber zu wenig weiß, ehrlich gesagt.
Ja, genau, weiß ich auch nicht viel drüber, ja.
Ja, ich finde das sehr schwierig. Ein Biopic ist ja dann auch immer die Frage, ich fand diese Maradona-Doku ja toll, aber das ist ja in dem Sinne kein Spielfilm, sondern eine Doku gewesen. Wenn es um Spielfilme geht, ist es ja bei Sportlern ganz oft irgendwie schwierig, weil das meistens dann mehr so Heldenverklärung ist. Deswegen würde ich jetzt keinen berühmten Fußballer nehmen, aber doch Thorsten Matuschka. Oder, also ganz ehrlich, ich würde am liebsten eine Biopic über Steven Gerrard sehen. Bevor ich jetzt hier lang rumrede, vergöttere den oder Jürgen Klopp, einen von beiden. Ich gebe es offen zu, das sind meine Helden, was Fußball angeht.
An Jürgen Klopp habe ich auch gedacht.
Ja, Jürgen Klopp ist, glaube ich, auch so eine Persönlichkeit, wo das interessant ist, aber ich finde es ganz oft schwierig, dass das dann so Heldenporträts mehr sind.
Ja.
Ja, aber bevor ich länger rumrede, mir fallen auch noch 1000 andere Sportler ein, aber die Frage ist an mich persönlich gerichtet. Ich bin ein großer Fan von Jürgen Klopp und Steven Gerrard.
Richtig, ja. Die letzte Frage, die ich hier noch auf dem Zettel habe, auch von Herrn Dörne, ist tatsächlich sehr spannend. Und zwar ist es, wie wirkt sich Covid-19 auf den goldenen Lauf 2021 aus?
Auf die Preisverleihung?
Also generell auf die Preisverleihung. So habe ich das verstanden, ja.
Ja. Möchtest du da drauf antworten? Die Frage ist ja letztendlich an uns beide.
Ja, sag mal. Also mich interessiert, was du da auch zu meinst.
Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, auf der Covid-19 eine Rolle spielen könnte. Erstmal ist das ja so ein Wochenende, wo wir in Klausur gehen und woanders hinfahren. Jetzt ist es ja momentan so, dass es immer wieder also es wechselt ja auch immer wieder, aber es gibt ja Risikogebiete und Beherbergungsverbote und so weiter. Das kriegen wir alles mit in den Medien. Je nachdem, wie sich das im Januar dann verhält, könnte das eine Rolle spielen, dass wir, je nachdem, wo wir hinwollen, nicht hin können. Oder ich hoffe mal nicht, toi toi toi, dass wir aus dem Risikogebiet anreisen kommen. Kann man jetzt ganz schwierig absehen. Die zweite Ebene ist die Tatsache, dass einfach viel weniger Filme erscheinen dieses Jahr. Deswegen ist die Menge an Filmen, die ich nominieren kann, die nominiert sind, beziehungsweise die nominiert werden können. Und die Filme, die ich geguckt habe dieses Jahr, die neu rausgekommen sind, ist wesentlich geringer als im letzten Jahr.
Ja.
Weil ich weniger im Kino war, weil die Kinos teilweise zu hatten oder wenige Filme da liefen, die ich interessant finde oder ich nicht so oft ins Kino gegangen bin, wie auch immer, sind weniger erschienen. Das ist eine Sache, die sich jetzt schon auswirkt.
Ja.
Und das wird sich auch nicht mehr so groß ändern,
schätze ich. Ich habe mal eine kleine Statistik gemacht und zwar ist es so, dass ich gar nicht so viel weniger Filme geguckt habe als in den Jahren davor zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe jetzt, Stand jetzt, habe ich 27 Filme, die ich bewerten kann. Und davon habe ich aber nur 11 im Kino geschaut. 16 habe ich geliehen oder in dieser Phase geguckt, wo manche im Home-Release direkt rauskamen. Und das ist schon krass, weil ich würde schon generell sagen, dass ein Film, den man im Kino guckt, auch ein bisschen mehr, egal wie gut oder schlecht er ist, er hinterlässt immer ein bisschen mehr Eindruck.
Ja, stimmt. Würde sich genau, ja, ganz genau.
Ja, genau. Also da bin ich wirklich gespannt. Was mich allerdings freut, ist tatsächlich, oder was heißt freut, aber es sind ja jetzt diesmal wirklich, muss man sagen, weniger Blockbuster rausgekommen. Und die wurden ja dann gleich komplett verschoben. Also die konnte man dann ja jetzt auch nicht irgendwo anders gucken oder so.
Ja.
Oder im Home-Release konnte man die auch nicht gucken. Und das tatsächlich könnte dazu führen, dass es jetzt nicht so Überflieger gibt, sondern ein bisschen vielleicht mehr Filme, die also unterschiedlichste Filme, die einfach gewinnen.
Das stimmt. Man könnte, vielleicht ist es so, dass es dadurch mehr Diversität gibt, was die Gewinner angeht. Allerdings gab es jetzt schon einen Film, den wir dieses Jahr beide sehr gehypt haben. Aber die Kategorien sind ja auch sehr verschieden.
Ja, das wird man dann sehen, genau. Also da bin ich mal gespannt. Ja,
ja, auf diese Frage können wir im Januar dann nochmal eingehen, ehrlich gesagt. Dann kann man das ja auch sehen, wie sehr sich das verändert hat.
Und jetzt hast du noch eine für mich und ich noch eine für dich. Ja,
ich wollte gerade sagen, darf ich dir auch noch eine Frage stellen?
Ja, darfst du.
Welcher Anfang von einem Film, Lukas, welcher Filmanfang hat dich richtig weggeblasen mal?
ich droppe jetzt kurz die Antworten, die ich nicht geben darf, weil ich nur eine geben darf. Der Pate, Drive, Blade Runner 2049, Herr der Ringe, Tenet, Baby Driver und noch viele mehr. Aber entschieden habe ich mich für The Dark Knight. Ich finde, The Dark Knight ist eine der besten Filmeröffnungen aller Zeiten, weil sie zum einen visuell toll ist. Also ich erinnere mich da, es beginnt ja mit diesem Bild, wo man gar nicht sieht, wer da an der Ampel steht und eine Joker-Maske in der Hand hält. Und da sind ja ganz, ganz viele, die diese Joker-Maske aufhaben. Es ist ein cooles Action-Set-Piece, wo sich ja zum Beispiel Leute über so eine, zwischen zwei Gebäuden hin und her schwingen und so weiter und es am Ende sogar ein Shootout gibt in der Bank. Und es ist natürlich dazu da, den Bösewicht, den Joker zu revealen, der ja das Beste an dem The Dark Knight Film ist. Und da ist man schon direkt mit dem Puls auf 180 und der legendäre Soundtrack kommt da auch schon vor. Also ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Ist, glaube ich, mein Lieblingsopening.
Ja. Kann ich absolut verstehen. Das ist, ich finde die Frage ist auch ein bisschen fies, weil es so viele geile gibt, aber ich finde deine Wahl, ehrlich gesagt, ziemlich treffend.
Ja, das haben wir bei Nolan ja auch gesagt.
Stimmt.
Dass der generell, also jeder Nolan-Film hat letzten Endes ein geiles Opening, aber ich glaube, mein Lieblingsopening von denen ist dann wirklich The Dark Knight.
Möchtest du auch noch was von mir wissen oder bin ich für dich ein offenes Buch?
Nein, du bist für mich auch ein Mysterium. Das macht auch in gewisser Weise deine Anziehungskraft auch aus. Aber ich habe noch die Frage für dich, mein lieber Jano. Bald ist ja US-Wahl. Es geht ja um nichts praktisch, ne? Deswegen kann man da ja mal ganz unverfänglich so eine Frage für stellen. Welcher Filmcharakter wäre der ideale US-Präsident?
Ja, ich hätte jetzt zwei Antworten. Darf ich zwei Sachen sagen oder möchtest du direkt nur ein Wort von mir hören?
Nee, du kannst ganz viel sagen.
Es ist eine zweischneidige Antwort. Es gibt ja in vielen Filmen schon US-Präsidenten.
Ja.
Und mein Lieblings-US-Präsident fiktiv aus einem Film ist natürlich Präsident Whitmore aus Independence Day, ist vollkommen klar.
Ja.
Ich meine, der besiegt am Ende die Aliens, Spoiler, aber der ist hammergeil, der hält die geilste Filmrede aller Zeiten.
Und der fliegt der ist am aber Ende schon selber ein Raumschiff.
Und darf ja nur zwei Amtszeiten kandidieren, also nehme ich jemand anders. Ist ja ganz klar, dass ich dann Dumbledore nehmen würde.
Oh.
Der ist erstens
das ist clever.
Weiß, wie man mit Macht umgeht, ist aber auch bescheiden genug, im Gegensatz zu Donald Trump. Diese Macht hat ihn nicht korrumpiert und er weiß, die bescheiden und weise zum Wohle aller einzusetzen. Deswegen Dumbledore. Und falls er stirbt, Vizepräsidentin wird Hermine Granger. Dumbledore stirbt ja irgendwann, deswegen wird dann Hermine Granger ihn ersetzen.
Ich muss dich jetzt leider enttäuschen, mein lieber Jano. Du weißt ja sicherlich, du bist ja Amerikanophil, wenn man das so sagen möchte. Du weißt ja, dass US-Präsident nur ein gebürtiger Amerikaner oder eine gebürtige Amerikanerin werden darf.
Ach so, ja.
Aber Dumbledore ist Brite.
Ganz ehrlich, für Dumbledore können die ja wohl ihre Verfassung mal ändern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, da hast du recht.
Und, das ist der 27. Verfassungszusatz. Schulleiter von Hogwarts können auch US-Präsidenten werden.
Das finde ich gut. Okay, geile Antwort. An den habe ich gar nicht gedacht, aber der ist echt gut. Also der hat auch dieses milde Herz auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, das scheint ja eine Regel zu sein, dass das nur alte weiße Männer werden können. Deswegen muss das Dumbledore werden. Und dann kann Hermine mal so, wenn der dann abtritt, kann Hermine mal so richtig aufräumen.
Ja, finde ich gut. Vor allem, weil der Dumbledore weiß ja sogar auch, wie es, also der war ja auch als junger Mann ein hochmütiger Typ, aber der hat das gelernt, der hat daraus gelernt. Das haben manche andere Menschen scheinbar nicht, aber egal. Wir bleiben ja euer Film-Podcast, wir werden nicht euer Politik-Podcast, da gibt es bessere, aber das mit den US-Präsidenten in Filmen ist natürlich auch, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf, schreibe ich mir hier direkt mal auf. Die nächste Frage dann wird dann, was ist der beste US-Präsident aus einem Film?
Ja, aber die Antwort, Whitmore aus Independence Day. Ansonsten Harrison Ford in Air Force One ist auch ziemlich geil.
Stimmt, ja. Okay, das war eine tolle Fragerunde. Danke für alle, die Fragen eingesandt haben. Macht das gerne auch unaufgefordert. Wir haben ja dann eine Instagram-Story gepostet, aber ihr dürft uns auch gerne immer so eine Nachricht schreiben mit so einer Frage und dann grüßen wir euch in der Folge und werden diese Frage beantworten. Das ist immer toll, weil wir denken uns ja immer welche aus, aber irgendwann ist unsere Kreativität auch manchmal etwas erschöpfter und da sind wir immer sehr dankbar, wenn ihr uns auf die Sprünge helft. Aber wir haben ja jetzt schon wieder viele Filme gedroppt, aber wir sind ja noch bei unserer Top 50 zugange. Das werden wir auch die nächsten 300 Folgen sein.
Spiel mir den Film vorm Tod.
Aber wir sind jetzt bei Platz 44.
Also sind wir nur noch die nächsten 43 Folgen.
Ja, richtig. Aber wenn da noch ein paar Quizfolgen zwischen sind, dann verschiebt es ja sehr mal.
Stimmt.
Aber Jano, ich stelle dir jetzt Fragen. Ich weiß nicht mehr, weißt schon, welchen Film ich da habe. Ich habe den Film Die üblichen Verdächtigen von 1995 von Bryan Singer. Und dieser Film ist ein Krimi, könnte man sagen. Krimi, ja, ist eigentlich ein klassischer Gangster-Krimi, wenn man so will. Ne? Es geht um eine Bande von Gangstern. Den müsst ihr euch dann einfach mal angucken. Ist ein super toller Film. Und ich habe jetzt für dich wieder vier Fakten mitgebracht und einer davon ist falsch. Und du musst raten, welcher falsch ist.
Okay.
Fakt A. Der Filmtitel stammt von einem Zitat eines anderen Filmklassikers. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, der Film basiert auf dem Roman mit dem unsäglichen deutschen Titel Kaiser Sose und die Ganoven. Der dritte Fakt ist, Benicio del Toros Akzent war so krass, also den er sich selber antrainiert hat für diesen Film, der war so krass, dass der Kollege Stephen Baldwin, der neben ihm spielt, teilweise seine Anschlusssätze nicht bekommen hat und deswegen einfach nicht wusste, wann er dran ist, weil man den Benicio del Toro so schlecht verstanden hat. Und der vierte Fakt ist, der Film gilt IMDb als der Film mit der mit dem besten Twist. Was würdest du sagen?
Okay, das ist schwierig. Das erste mit, hast du gesagt, das ist ein Zitat aus dem Klassiker. Ist das aus, ich meine, das ist aus Casablanca. Da sagt irgendwer, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Ganz am
richtig,
Ende.
Okay. Das ist korrekt. Das weißt du scheinbar, du kleine Schlingel.
Ja, oh, bei dem letzten, das mit dem Twist kann ich mir auch vorstellen. Ja, ist ja relativ berühmt, berüchtigt. Sag nochmal den dritten.
Der dritte war Benicio del Toros Akzent ist so schwierig gewesen, dass die teilweise ihre Anschlusslines nicht gekriegt haben.
Ja, ich sag, das stimmt auch. Ich meine, das, ich glaube, das stimmt auch. Der zweite stimmt nicht.
Mann, das habe ich mir nicht gut genug ausgedacht, war. Es stimmt, der Film basiert auf keinem Roman. Der Film basiert nämlich tatsächlich mal auf keiner Vorlage, sondern es ist eine originelle Idee des Regisseurs und Christopher McQuarrie, dem Drehbuchautor, der unter anderem auch Mission Impossible 6 gemacht hat. Und der auch dafür den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewonnen hat. Ist ein richtig cooles Drehbuch. Und mehr will ich über den Film erstmal insofern nicht sagen. Ach doch, ich gebe euch natürlich ein paar Tipps. Den Film habe ich zuerst mal mit dir geguckt, auf DVD. Fand ich richtig Hammer. Natürlich auch wegen des Twists. Und ich weiß, es ist schwierig, das heutzutage zu sagen, aber dass das eine der coolsten Sachen an dem Film ist die Schauspielleistung von Kevin Spacey. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, Kevin Spacey ist eine sehr fragwürdige Persönlichkeit. Dazu möchte ich mich in keinster Weise äußern, aber er hat damals, Anfang der 90er Jahre, eine tolle Schauspielleistung abgeliefert, ganz egal, was er sonst für Scheiße in seinem Leben gemacht hat. Damit will ich natürlich nichts zu tun haben, aber die Schauspielleistung ist gut und hat mich irgendwie inspiriert. Und der Charakter Kaiser Söze, der halt eine sehr große Rolle spielt in dem Film, ist ja ein Mysterium. Man weiß ja nicht, wer das ist. Und dieses Mysterium macht schon wirklich Spaß in dem Film. Das finde ich richtig geil. Und deswegen ist die Endszene auch meine Lieblingsszene, aber dazu sage ich nichts, weil die mit dem Twist was zu tun hat und das möchte ich keinem von euch vorwegnehmen. Und ich habe ein Lieblingszitat mitgebracht. Und das muss ich noch einmal kurz raussuchen. Und zwar heißt das, Keaton hat immer gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte mich vor ihm. Ich persönlich glaube an Gott, aber der Einzige, vor dem ich mich fürchte, ist Kaiser Söze.
Oh ja.
Ja, das zeigt auch schon so ein bisschen dieses Mysterium um diesen Gangster-Boss Kaiser Söze, um den es die ganze Zeit geht, an. Und vielleicht macht euch das ja ein bisschen Lust auf den Film. Wer ist denn bei dir auf Platz 44, Jano?
Ja, das ist interessant. Bei mir ist auch ein Film mit einem sehr krassen Twist am Ende. Ich versuche auch, einen Spoiler zu vermeiden. Der ist nämlich noch ein bisschen aktueller. Der ist aus dem Jahr 2016. Hat bei uns beiden auch Goldene Lauchs gewonnen, ja?
Lass mich mal raten dann.
Ja.
2016, ja. Okay.
Fällt nicht in die Kategorie Dramödie.
Ist es ein Horrorfilm?
Schon, in gewissem Sinne.
Hat der einen Goldenen Lauchs gewonnen?
Ja.
Aber es ist... Nee, dann ich komme, glaube ich, nicht drauf. Ein Horrorfilm, der einen Plot-Twist hat. Nee, gib mir nochmal einen Tipp.
Der hat ganz am Ende in dem Sinne gar keinen richtigen Plot-Twist. Der hat...
Split.
Was?
Es ist Split.
Das ist korrekt. Du kriegst hiermit einen Punkt. Du gewinnst keinen Twist damit, aber ist richtig. Spaß. Ja, es ist Split. James McAvoy Split, der Film von M. Night Shyamalama Ding Dong.
Ja.
Fakt Nummer 1. Ursprünglich sollte Joaquin Phoenix die Hauptrolle spielen, die dann James McAvoy übernommen hat, weil das Produktionsstudio sich mit ihm aber nach ganz langen Verhandlungen nicht einigen konnte auf einen Vertrag, hat James McAvoy übernommen. Fakt Nummer 2. M. Night Shyamalan hat in allen seinen Filmen ja Cameo-Auftritte, wie du weißt, nur in Split nicht. Split ist der einzige Film, wo er keinen Cameo-Auftritt hat.
Ja.
Der Charakter, der Hauptcharakter des Films ist ja jemand, der 23 Persönlichkeiten hat, aber nur 9 davon sieht man im Film. Das ist Fakt Nummer 3. Und Fakt Nummer 4 ist, M. Night Shyamalan hat gesagt, das war der anstrengendste Film seiner Karriere. Er fand es noch nie so kompliziert, einen Film zu drehen.
Okay. Gut, das Letzte ist natürlich immer so, dass es richtig oder falsch sein könnte, aber tatsächlich weiß ich die falsche Antwort.
Ja.
Weil ich ein großer Fan von vielen der Filme von M. Night Shyamalan bin. Und ich könnte jetzt gar nicht, ich habe nicht alle gesehen, das heißt, ich könnte gar nicht sagen, ob er in jedem ein Cameo hat. Aber er hat auf jeden Fall ein Cameo in Split. Er ist nämlich der IT-Experte, der einen Psychologin, da sieht man ihn. Und da sagt, macht sie sogar so einen Spruch und sagt, oh, sie haben aber auch ein bisschen zugenommen.
Ja, er ist, glaube ich, kein IT-Experte, sondern einfach nur der Typ, der da unten am Eingang die Kameras überwacht.
Ach ja, genau, richtig. Also sie guckt sich bei ihm so Überwachungstapes an. Stimmt, ja. Ja, genau. Und da spielt er auf jeden Fall mit. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das damals im Kino gesehen habe mit dir. Und ja, die anderen Sachen, die stimmen dann sicherlich alle.
Ja, also das mit, dass er gesagt hat, ist der schwierigste Film deiner Karriere, ist natürlich, hat er jetzt so gesagt, aber ja. Ja, und ja. Das mit den Figuren, James McAvoy, also wurde darauf angesprochen, warum er es, dass man ja nur 9 von den 23 sieht. Er hat geschrieben, one more is cooking in the oven, hat er darauf nur gesagt. Fand ich eine interessante Antwort. Ja, bei mir ist es jetzt ähnlich wie bei dir, dass es mir schwerfällt, meine Lieblingsszene zu sagen oder mein Lieblingszitat, weil das im Grunde alles Major Spoiler wären. Der Film hat bei uns beiden nämlich auch den goldenen Lauf fürs beste Ende, meine ich, gewonnen.
Ja, richtig. Stimmt. Hat er bei mir auch, ja.
Ja, es gibt aber eine Szene noch vorher, die ist auch schon gegen Ende und ich versuche auch nicht zu viel verraten. Die finde ich aber auch sehr geil. Da bricht nämlich ein Charakter, eine von diesen Persönlichkeiten, die in diesem Mann stecken, aus dem heraus. Da taucht sozusagen die Bestie das erste Mal auf. Die fand ich auch mega geil, weil man, ich habe auch den ganzen Film so drauf gewartet und man wurde so drauf hingefiebert und dann hat mich das doch trotzdem noch sehr umgehauen, weil es auch sehr geil gemacht war.
Ja, und es war halt nicht so, es war ein Understatement. Das fand ich auch schön. Also es war, ja, man kann über diesen Film eigentlich gar nicht reden, ohne da darüber groß was zu freuen. Man könnte sagen, es ist ein geiler Psychothriller, ein richtig guter, also mit Horrorelementen, der aber auch ein anderes Genre bedient. Aber darüber kann man jetzt echt nichts sagen.
Ja.
Also vielleicht macht euch das ja Lust auf den Film, weil der ist es wirklich wert.
Ja, ich habe jetzt auch ganz vergessen zu sagen, worum es in dem Film genau geht. Es geht, tatsächlich ist das ein Thriller, ein Psychothriller, vielleicht auch Horror. Es geht um... Es werden drei Mädchen werden entführt von einer Geburtstagsfeier von einem mysteriösen Entführer, der ziemlich, also der multiple Persönlichkeiten hat und dann in verschiedenen Persönlichkeiten. Eine Persönlichkeit ist ein kleiner Junge, einer ist eine Frau, der andere ist so ein sehr distinguierter, kluger Designer und die tauchen alle auf. Immer wieder unten in diesem Keller, wo die Mädchen gefangen sind und letztendlich ist es natürlich so, dass diese Mädchen versuchen zu entkommen und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Ebene mit, wenn dich jemand entführt, der so von jetzt auf gleich die Persönlichkeit switcht und nicht nur die Persönlichkeit verändert sich, sondern, also der redet nicht nur anders, sondern er verhält sich anders, er sieht anders aus, er hat eine ganz andere Stärke, er verhält sich ganz anders, er hat eine ganz andere Körperchemie, könnte man sagen.
Ja, ja.
Das ist schon krass und der hat, also zum Ende hin wird's wild, könnte man sagen, bei dem Film.
Ja.
Ich will das Ende jetzt nicht verraten. Mein Lieblingszitat ist eigentlich das allerletzte Zitat im Film. Das hat mir, also ich weiß, dass wir uns angeguckt haben und komplett ausgerastet sind. Und ich hatte richtig Gänsehaut am Ende, aber das ist halt ein bisschen blöd, jetzt zu spoilern.
Ja. Das ist ja übrigens jetzt das erste Mal, glaube ich, dass wir eine Wiederholung bei uns jetzt das allererste Mal haben. Also bei uns werden ja viele Wiederholungen vorkommen, aber ich hatte Split auf 48.
Ja, stimmt.
Und du hast ihn jetzt auf 44.
Ja, super, also cool. Stimmt. gewisse Filme, die wir jetzt beide schon hatten, werden auch nochmal auftauchen, stimmt.
Ich warte immer noch auf das Mal, wo wir zufällig beide denselben Film auf demselben Platz haben. Also klar, dass es beim Platz 1 so ist, das wissen wir beide schon vorher, aber gut, da bin ich richtig gespannt. Willst du uns nochmal den Film fürs nächste Mal anteasen, dann Platz 43 mal zwei kleine Tipps geben oder so?
Ja, zwei kleine Tipps. Der erste Tipp ist, dass es vom Genre her ziemlich das Gegenteil von Split.
Ja, okay.
Also auch vom Gefühl her. Split ist ein sehr unangenehmer Film. Der andere ist ein Film, wo man sich sehr wohl fühlt. Und er ist keine Live-Action-Film.
Ah ja, okay. Ja. Ich habe zwei Tipps, aber die werde ich nächstes Mal dann erst abfeuern. Okay. Ich kann auch noch kurz einen Tipp geben. Ein Tipp ist, dieser Film, den hat Christopher Nolan. Das war einer der Filme, den Christopher Nolan seiner Crew gezeigt hat, bevor sie angefangen haben, The Dark Knight zu drehen. Also er ist relativ dafür bekannt, dass er seiner Crew immer so im kleinen Kino immer vorher mehrere Filme zeigt, die ihn inspiriert haben für bestimmte Dinge. Und einer dieser Filme war mein Platz 43.
Darf ich schon? Ich weiß, glaube ich, welchen du meinst.
Du darfst es noch nicht sagen. Du darfst es mir gleich, wenn die Folge abgedreht ist, sagen.
Ja, ich liebe dich jetzt schon dafür, dass du ihn genommen hast.
Und der zweite Tipp ist, zwei der wahrscheinlich berühmtesten und besten Schauspieler aller Zeiten standen hier erstmals zusammen vor der Kamera. Ja.
Ja. Den Film werden wir auch zweimal in der Liste haben.
Das denke ich auch. Ja, da haben wir jetzt wieder euch ein paar Tipps mitgebracht in unserer 30. Folge und jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit. Ihr habt nicht mehr die Ausrede, es ist draußen zu warm, da muss man ja in die schöne frische Luft, sondern bleibt einfach drinnen, bleibt bei euch zu Hause oder geht in euer Kino und guckt schöne Filme und hört natürlich auch den goldenen Lauch, ist ja klar.
Der goldene Lauch. Bis zum nächsten Mal, geht zum Filmfest Osnabrück, wenn ihr in Osnabrück seid.
Ja, und das auch. Und um jetzt einfach mal mit Jano zu sagen, bleibt uns gewogen.
Bis Denver.
Schüsseldorf.